der Geht's nicht auch anders Podcast. Mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Präsentiert von der Deutschen Bahn.
Als weltoffene Arbeitgeberin bekennt sich die Deutsche Bahn zur Vielfalt und positioniert sich klar gegen Rassismus.
Und Haas Publishing.
Wir, das sind Florence und Marion und inzwischen sind wir in der 6. Staffel. Ja, wir sprechen in unserem Podcast, und das wisst ihr ja inzwischen, über Rassismus, über Alltagsrassismus, über Diskriminierung im Allgemeinen. Und wir machen das anders, denn wir wollen keine Schuldzuweisung, wir wollen keine Vorwürfe, wir wollen uns nicht ineinander verkeilen und uns in irgendeiner Form zum Schluss auseinanderdividieren, sondern wir wollen miteinander über diese Themen sprechen und gucken, wie wir möglichst ja demokratisch, wertschätzend und trotzdem sehr klar über dieses Thema sprechen. Ja, und das Thema heute, das hören wir einfach viel zu oft, sind so Menschen, die sagen, ich weiß es nicht anders. Ich habe das in meiner Kindheit schon immer so gesagt und ja, deshalb sage ich das weiter. Kommt dir das bekannt vor, Marion?
Absolut. Ich erlebe das ja auch in vielen Diskussionen, so im Familien- und im Bekanntenkreis kann ich schon sagen, wenn dann ältere Menschen dabei sitzen, was ich ja grundsätzlich immer sehr schön finde, wenn man sich über Generationen hinweg über diese Thematik unterhält und nicht so in dem eigenen Kreis und in der eigenen Bubble bleibt, sondern wenn man Leute aus unterschiedlichen Altersklassen dabei hat. Aber häufig kommen diese Gespräche an einen Punkt, wo dann die älteren Menschen, die deutlich älteren Menschen, die jetzt so in ihren 70ern sind, vielleicht auch schon in den 80ern sind, dann sagen, ja, aber früher haben wir das immer so gesagt. Wir kennen das halt nicht anders. Wir sind damit aufgewachsen. Und das im Grunde dann als Entschuldigung, sage ich mal, in Anführungszeichen, dafür herhalten muss, dass man sich mit diesem Thema auch eigentlich gar nicht mehr auseinandersetzen kann, sprich möchte.
Ich überlege, ob das wirklich flächendeckend so ist. Bin ja viel auf Lesungen und habe da auch ein etwas älteres Publikum oftmals sitzen. Und mir ist es schon auch passiert, dass ein Herr, und der war wirklich über 80, also das hat man gesehen an seiner ganzen, ja, seinem ganzen Auftreten, und der dann aber sagte, na gut, das haben Sie uns jetzt alles erklärt, jetzt brauche ich aber Handwerkszeug, wie ich es richtig mache. Und das hat mich beeindruckt, ja, also nicht das so wegzuschieben und zu sagen, ich habe das aber immer schon so gesagt. Nun habe ich mich dann gefragt, ist das eine Ausnahme? Denn ich höre durchaus auch von Mit-60ern, die tatsächlich sagen, ich habe das als Kind so gesagt und hahaha, das N-Wort, ach Gott, und dann sprechen sie es aber auch aus, ja? Und ach, eigentlich darf ich das ja nicht sagen, aber als kleines Kind habe ich das gesagt, wo ich denke, okay, du bist ja nicht mehr klein. Sind es Ausnahmen, die mir da begegnen?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die Ausnahme ist eher der ältere Herr, den du gerade eben beschrieben hast. Also ich finde das immer ganz toll, und man darf, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, man darf das nicht komplett verallgemeinern. Also Offenheit, Toleranz und auch Lernbereitschaft sind nicht Fragen einer bestimmten Generation oder einer Altersklasse oder einer Generationenzugehörigkeit. Das ist nicht so. Es gibt Menschen, die sind ihr ganzes Leben lang offen, egal ob mit 8 oder mit 80. Deswegen denke ich auch, dass diese Haltung zu sagen, ja, aber als wir klein waren, da hat man das so gesagt, da hat sich keiner Gedanken drüber gemacht und wir sind halt so aufgewachsen. Und das hat auch niemand, das kommt ja noch erschwerend hinzu, das hat auch niemand böse gemeint, ja, das hieß halt so. Und die Weiterführung des Satzes ist aber, warum sollen wir uns jetzt noch umstellen? Und das ist für mich eine reine Bequemlichkeit. Das ist für mich auch so ein Hängenbleiben, ja nicht nur ein Hängenbleiben in früheren Zeiten und in anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen, sondern auch im Prinzip eigentlich die Äußerung des Unwillens zu sagen, gut, heute geht das nicht mehr, wir müssen es anders machen, wie machen wir es denn?
In einem anderen Gespräch sagte mir jemand, und wenn wir so vom Alter sprechen, war das so, denke ich, Babyboomer, Generation X Babyboomer, der dann sagte, als wir über die Abiturlektüre sprachen, die ja in Baden-Württemberg so für Aufsehen gesorgt hatte, dann sagte er, ja komisch, wir hatten vor 10 Jahren ungefähr auch diese Abiturlektüre, aber da hat niemand was dazu gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, weil vor 10 Jahren war dieses Thema auch noch nicht so sprechbar geworden wie jetzt. Er sagte das aber eher im Sinne von, wenn es doch vor 10 Jahren kein Problem war, warum sollte es jetzt ein Problem sein?
Und was antwortest du dann den Menschen, die dir dann auch sagen, ach Gott, Es war doch früher kein Problem und wie gesagt, hat sich ja auch keiner was Böses dabei gedacht. Warum ist es denn jetzt eins? Was antwortest du denen?
Also ich sage denen, dass es schon immer ein Problem war, weil auch vor 10 Jahren war die Nennung des oder Verwendung des N-Wortes schon immer ein Problem. Das Problem, in Anführungsstrichen, war damals nur, dass die Leute, die es betroffen hat, sich nicht getraut haben, aufzubegehren und was zu sagen. Ich weiß es ja noch aus meiner eigenen Schulzeit, was wir da für Begriffe gelernt haben. Die mussten wir auswendig lernen, gerade auch in Biologie. Also habe ich brav gelernt, habe es aufgeschrieben. Und heute, und da denke ich wirklich seit Black Lives Matter, seit 2020, ist das Thema A sprechbar geworden und B trauen sich die Leute jetzt zu sagen, stopp, jetzt wollen wir das nicht mehr. Das ist der einzige Grund. Nicht von wegen, die fanden das damals nicht schlimm und jetzt ihr nur heute, ihr findet das schlimm. Nein, sie haben sich damals nur weniger getraut.
Ja, und das spricht wieder dafür zu sagen, eine gesellschaftliche Entwicklung ist nichts Statisches. Das bleibt nicht bestehen. Eine Gesellschaft verändert sich immer und immer und immer. Und wenn sich Wertvorstellungen und auch Verhaltensweisen verändern, dann kann man nicht einfach sagen, ach Gott, früher haben wir es aber so gemacht, dann machen wir das jetzt auch so weiter. Das ist, glaube ich, wirklich keine Position, auf die man sich zurückziehen kann. Die Frage ist nur, was macht man mit diesen Menschen, die wirklich so hartleibig sind und sagen, ach Gott, wenn das früher kein Problem war, warum soll das heute eins sein? Muss man sie quasi in Richtung Perspektivwechsel schubsen? Muss man es ihnen immer wieder erklären? Oder denkst du, es gibt auch einen Punkt oder es gibt Menschen, bei denen ja Hoffnung mal verloren ist, wo man sagen muss, nee, wirklich, die sind so alt, die begreifen das nicht mehr. Lässt du sowas gelten?
Ich würde nie sagen, jemand ist so alt, der begreift das nicht. Ich habe auch schon mit älteren Menschen zu tun gehabt, wirklich über 80 blitzgescheit, kannten sich im Tagesgeschehen aus, ja, waren wirklich politisch belesen. Das Alter gilt für mich überhaupt gar nicht. Und ich merke ja auch, dass diese Argumente, wir haben früher gemacht, wir haben früher gesagt, es hat sich niemand beschwert, das ist eben nicht nur 70 aufwärts. Ganz im Gegenteil, ja, das sind eben auch die, die 60 kratzen oder sogar noch jünger, die einfach diese Bereitschaft einfach nicht haben, die individuelle Bereitschaft mal innezuhalten und zu überlegen, Mensch, ist vielleicht das, was ich tatsächlich vor 10 Jahren gesagt habe, hat sich da etwas verändert? Das hängt nicht mit dem Alter zusammen, sondern das ist die Sturheit. Jetzt unsere Millennials oder die noch jüngeren Generation Z und so, da gibt's keine Diskussion. Im Gegenteil, das sind die, die am Essenstisch mit ihren Eltern diskutieren. Aber bei den anderen habe ich manchmal das Gefühl, das ist auch so ein Festkleben, was ich verstehen kann psychologisch, Festkleben an der Kindheit. Nur trotz allem, ich meine, ich habe auch Kindheitserinnerungen in anderen Bereichen und muss vielleicht doch zugestehen, das ist vielleicht doch nicht mehr so gesund oder. Und ich mache es dann immer an dem veränderten Sprachgebrauch fest und sage dann immer, wissen Sie, meine Oma, die irgendwann 1898 oder so geboren wurde, hat zu Schuhpaste auch noch was anderes gesagt. Das würden wir aber heute auch nicht mehr sagen, weil es einfach dann in einen vulgären Bereich kommt. Also, wenn Sie das heute nicht sagen, warum gestehen Sie dann nicht zu, dass die anderen Begriffe sich auch verändern? Und da kommt manchmal dann so ein Innehalten, ne? Und ja, okay. Also so ein bisschen tut sich dann was bei den Leuten.
Aber es ist ein bisschen Kernerarbeit. Man muss immer wieder die Argumente bringen. Man muss immer wieder versuchen, die Leute zu überzeugen und ihnen die Möglichkeit zu geben, die Dinge zu reflektieren. Die Frage ist, wie weit lohnt sich das und wie viel Engagement soll man in diese Debatte legen? Also was denkst du? Ich bin da manchmal so ein bisschen unsicher und dann denke ich einerseits ja, einerseits muss man immer wieder eintreten und muss sagen, nee, so geht das nicht. Und das ist also eine Ansicht, die wollen wir heute nicht mehr in dieser Weise pflegen und wir tun das auch aus guten Gründen nicht und geht dann in die Debatte. Oder ist dann auch irgendwann mal ein Punkt erreicht, wo man sagt, okay, ihr wollt es nicht, dann geht's einfach zu, ihr wollt das einfach nicht. Das ist jetzt für uns auch nicht unbedingt ein zufriedenstellendes Ergebnis, aber ihr wollt das einfach nicht. Glaubst du, es gibt auch diesen Punkt oder sagst du, man muss es eigentlich immer wieder versuchen?
Ich sag mal, da ist meine pädagogische Sportlichkeit dann gefragt, ne? Also bis ich mal sage, nee, das lohnt sich nicht, das dauert. Außer wenn jemand vor mir steht und sagt, sie können an mich ranquatschen, was sie wollen, ich mache das nicht anders. Gut, das ist eine Attitude, das ist okay. Dann sage ich alles klar, dann weiß ich Bescheid, dann müssen wir auch nicht weiterreden. Aber bei Menschen, wo ich merke, da ist die Tür noch nicht komplett verschlossen. Da versuche ich's, allerdings jetzt nicht auf einmal penetrant, sondern immer dosiert, immer in Häppchen, immer in der Hoffnung, dass jetzt dieses Häppchen mal verdaut wird und dann kommt das nächste. Also aufgeben tue ich es da nicht. Ich kann aber natürlich nachvollziehen, wenn Menschen sagen, ich habe da keine Lust zu. Ich will denen das nicht immer erklären. Das verstehe ich, ja. Ich meine, ich habe da, wie gesagt, als Pädagogin und Podcasterin und alles, was wir so machen, da habe ich noch diesen Ansporn. Kann aber nachvollziehen, wenn Leute sagen, ich will dann mit dieser Person nichts zu tun haben.
Ich werde dann manchmal ein bisschen ungeduldig, also vielleicht auch ein bisschen ungeduldiger als du, weil ich selbst weiß bin und denke, verdammt nochmal, ja, es ist einfach möglich und jetzt stellt euch gefälligst nicht so an. Diese Bockigkeit und diese Abwehr, die lösen in mir manchmal Ärger aus und dann gehe ich vielleicht ein bisschen schneller in die Luft, sowieso als du, als pädagogisch geschulter Mensch. Und das ist natürlich dann auch eine Situation, die in der Tendenz wahrscheinlich auch eher kontraproduktiv ist, aber manchmal regt es mich so furchtbar auf, diese Haltung. Und deswegen nochmal die Frage, wie ist das geschickteste Vorgehen in dem Zusammenhang? Eine Grundsatzdebatte aufmachen oder lieber so kleine Bereiche nehmen und dann gezielt das zurückspiegeln oder Fragen stellen?
Also zunächst mal gehe ich persönlich damit vor, dass ich es erstmal erkläre. Das ist mal das Allererste. So, und wenn dann noch keine Einsicht da ist oder auch kein Versuch, das zu verstehen, dann stelle ich Rückfragen. Das kommt eben auch immer ganz gut. Wenn jemand sagt, ich habe das schon immer so gesagt und darum sage ich das jetzt, dann frage ich, warum können Sie sich denn nicht vorstellen, diesen Begriff nicht mehr zu verwenden? Oder können Sie sich vorstellen, wie sich jemand fühlt, der von diesem Begriff aber angesprochen wird? Da hoffe ich dann, dass bei den Leuten dann schon auch was bewegt wird. Fragen stellen ist immer gut. Also ich wurde jetzt neulich auch mal gefragt, ja, wie gehen wir denn damit um, wenn? Und stellen Sie Fragen. Fragen Sie die Person, was hat Ihnen das jetzt gebracht? Also wenn es wirklich beleidigend sein soll oder derjenige sagt einem das, mich jetzt so zu benennen, so zu bezeichnen. Was würde sich für Sie ändern, wenn Sie einen anderen Begriff benutzt? Und manchmal tut sich tatsächlich was. Ich habe im beruflichen Bereich so eine Situation erlebt, wo jemand Begrifflichkeiten benutzt hat, wo ich gedacht habe, dafür, dass du eigentlich so empfindlich bist, ist es jetzt spannend, dass du jetzt diese Begrifflichkeiten benutzt. Und dieser Person wurde auch von jemandem Weißem auch gespiegelt, geht gar nicht. Ich glaube, der Person ist es einfach nicht möglich zu sagen, ich glaube, das war wirklich nicht gut, ich habe nochmal nachgedacht. Es wird dann über Umwegen versucht, das irgendwie gut zu machen. Ja, das spüre ich dann natürlich schon.
Aber nicht direkt ausgesprochen.
Nein, also da denke ich manchmal, Mensch, euch fällt doch keinen Zacken aus der Krone zu sagen, ich habe da nochmal drüber nachgedacht und Sie haben recht. Im Gegenteil, es wird dann relativiert. Ja, ich habe das gesagt, weil, wo ich dann denke, oh, jetzt verschlimmbessern, ne?
Überlegt ihr eigentlich auch manchmal in solchen Gesprächen gemeinsam oder überlegst du mit den Leuten dann gemeinsam, wie man es anders und besser ausdrücken könnte? Oder überlässt du denen das erstmal, lässt du das erstmal bei denen, damit es sich setzen kann?
Wenn ich es erkläre, gebe ich auch immer ein Handwerkszeug mit. Dann gebe ich schon eine Alternative mit und sage, die Alternative wäre, sie könnten das so oder so bezeichnen. Weil da kommt dann auch wieder guter Unterricht durch. Man erklärt, man versucht das Problem zu erläutern und versucht dann entweder mit der Person selber eine Antwort zu kreieren oder wenn sie es nicht hinkriegt, irgendwie die Antwort dann doch ein bisschen hinzuschieben. Das versuche ich schon. Nicht umsonst sagen manche zu mir, manche POCs, du bist viel zu geduldig mit den Weißen. Aber da denke ich, nee, will ich sein, weil die Chance, dass von 10 Leuten 8 vielleicht doch nach Hause gehen und sagen, Mensch, da habe ich jetzt doch was mitgenommen. Die Chance möchte ich einfach nicht vergeben.
Und das ist eine gute Saat. Ich denke mir ja, klar kann man es konfrontativ machen. Und ich habe ja gerade schon angedeutet, mich als Weiße regt das manchmal so auf, dass ich dann doch schärfer werde, als das vielleicht auch in dieser Situation irgendwie geschickt wäre. Aber es ist schon so. Konfrontation hilft gar nichts. Die Leute machen dann erst recht zu. Und dann ist nichts gewonnen. Dann hast du zwar gesagt, wie du dazu stehst, und dass du das ganz furchtbar findest, was da gerade passiert ist. Aber wenn beim anderen die Rollladen runtergehen, dann scheidet man im Dissens und der Konflikt ist überhaupt gar nicht auf dem Weg, sich irgendwann mal zu bereinigen.
Ich mache natürlich schon auch einen Unterschied, schon doch noch, was das Alter angeht. Wenn mir jemand ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, mittelalterliches irgendwie kommt mit, habe ich früher immer gesagt, und denke ich, oh, das hat so einen langen Bart, geh mir weg damit. Wenn aber zum Beispiel wirklich ein sehr, sehr betagter Mensch vor mir sitzt und ich merke, dass diese Person es nicht negativ meint, sondern vielleicht wirklich in ihrer oder in seiner Altersblase sitzt, da gucke ich schon, wie gehe ich damit um. Ich hatte ein Gespräch mit einem über 80-jährigen Mann, wie gesagt, blitzgescheit, und ich habe es ihm einmal erklärt. Und dann beim nächsten Mal kam auch wieder das N-Wort und dann so, ach, man sagt das ja nicht mehr. Da habe ich gedacht, jetzt werde ich böse, egal wie alt du bist, weil da fühlte ich mich provoziert. Aber wenn ich jemanden habe, wo ich wirklich merke, der weiß es nicht besser, würde ich jetzt eine 90-jährige Person jetzt nicht irgendwie zusammenstauchen oder sowas, weil ich auch denke, vor 20 Jahren war die 90-jährige Person auch mal 70. Und da war es auch nicht in Ordnung.
Und ansonsten hoffen wir halt auch immer, dass es dann die lange Perspektive auf die nachfolgenden Generationen ab den Millennials, die es dann hoffentlich, wo es solche Diskussionen hoffentlich nicht mehr geben wird, weil eigentlich jeder weiß, wie er damit umzugehen hat und das auch aus Überzeugung macht.
Und wer es wirklich nicht weiß, nochmal, der kann ja auch die Person fragen und sagen sie, in meinem Sprachgebrauch habe ich das N-Wort zum Beispiel oder andere Begriffe, ja, wie farbig oder, die jetzt ja auch nicht mehr, also die nicht benutzt werden sollen. Und dann kann die Person ja fragen, darf ich sie fragen, was eine Alternative wäre? Da würde niemand die dann in die Ecke stellen und sagen, wie können Sie mich sowas fragen? Ja, oder zumindest die wenigsten.
Ja, ist ein spannendes Thema. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns schreibt oder uns wissen lasst, wie ihr darüber denkt. Wir sind zu erreichen auf ganz vielen Social-Media-Kanälen. Also einfach nach Florence gucken, einfach nach meinem Namen gucken. Ihr werdet uns finden. Abonniert unseren Podcast, das würde uns sehr freuen. Da gibt es nämlich schon ganz, ganz viele Folgen und die könnt ihr euch gerne auch alle nochmal durchhören. Falls ihr irgendwas verpasst haben solltet, lasst uns ein Like da. Das freut uns immer sehr. Guckt auch mal in unser Buch rein, wenn ihr Lust habt zu lesen und gerade eben nicht so in der Stimmung seid zu hören, dann macht das sehr gerne. Es heißt Schwarz-Weiß, Gespräche über Alltagsrassismus und natürlich geht's auch immer anders und wir versuchen da auch ein bisschen was an die Hand zu geben. Ansonsten gilt natürlich bei diesem Thema, wie bei allem, was wir beide hier in dieser Podcast-Reihe besprechen, reden und zusammen.
Das war Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders Podcast mit Florence Burkowski-Schekete und Marion Kucheni. Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, Fotoartist Charles Schrader und Haas Publishing.